Heute zu Gast im Podcast ist der Marius, Co-Founder von Filee.
Was wir ebenfalls festgestellt haben für unser Produkt, ist das Thema TV und Radio. Beispiel, wir waren vor einiger Zeit mal in so einer Gründershow, whatever. Schlechteste Sendezeit überhaupt und nicht Höhle des Löwen. Also eigentlich, ja, würde man sagen, kommt nicht viel rum. Mein Mitgründer, der Eike, hat aber präsentiert quasi irgendwie 10 Minuten Auftritt oder sowas. Und du hast dann einfach gesehen, wie die Verkaufszahlen in diesen 15 Minuten und danach insbesondere einfach in die explodiert sind. Das ist einfach Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und in der heutigen Episode habe ich euch den Marius von Filee mitgebracht. Und Filee ist ein Dokumentenmanagementsystem, sogenanntes DMS. Es ist für Privatpersonen als auch Geschäftskunden gedacht. Und mit Filee kann man praktisch alle seine Dokumente übersichtlich auf einer Plattform verwalten. Und dazu scannt man einfach seine Dokumente ein oder importiert diese digital. Und die Dokumente werden dann mit einer KI automatisch sortiert. Man muss sich ja nicht mehr länger wirklich mit Papierkram und Ordnern herumschlagen. Und Marius und sein Team sind praktisch schon im Jahr 2011 gestartet, haben bis dato schon über 200.000 Kunden für sich gewinnen können. Und wir sprechen anfangs darüber, wie sie es geschafft haben, tatsächlich zu wachsen. Also wir sprechen darüber, wie sah so ein MVP bei denen tatsächlich aus, wie sind sie an das Projekt herangegangen, was ist die Story wirklich dahinter, und er hat uns auch erzählt, dass er praktisch die ersten 5 Jahre, dass die nicht wirklich Online-Marketing betrieben haben, aber heute tatsächlich sehr, sehr stark sind im digitalen Marketing, und er erläutert, was wichtig ist, um auf diesen Kanälen dominieren zu können. Und sie haben auch zum Beispiel die Filee Box, ein physisches Produkt, herausgebracht, was patentiert ist. Und wir sprechen auch darüber, warum es sehr wichtig ist, tatsächlich KPI-basiert zu arbeiten, und der Einfluss eines TV-Auftritts, den sie zum Beispiel hatten in Hinsicht Traffic-Generierung und viele weitere Themen. Sehr spannende Episode geworden, deshalb freue ich mich jetzt ab in die Episode und verschwende mir nicht viel mehr Zeit. Bis gleich.
Ja, hi Marius, endlich hat's geklappt. Internetprobleme haben wir hinter uns gebracht. Freue mich riesig, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor und Filee, dein Unternehmen, auch noch mal kurz vor. Und es war echt jetzt ein Kampf, das ganze Ding hier live zu kriegen, ne?
Ein wenig, genau. Ja, mich freut es auch riesig, heute hier zu sein. Ich bin Marius Gerwin, einer der Gründer und Geschäftsführer von Filee. Wie vielleicht man an File und Filee irgendwie schon hören kann, geht es bei uns um Dokumente. Wir machen, wenn man es mal ganz langweilig formuliert, ein Dokumentenmanagementsystem. Wenn man es ein bisschen cooler formuliert, lösen wir sozusagen das Problem, was im Jahr 2022 eigentlich immer noch passiert. Zu viel Papierkram, sei es irgendwie das Thema Steuererklärung oder, wie ich vorhin in einem Vorgespräch kurz gesagt hatte, CDs, die von der Sparkasse geschickt werden mit Dokumenten drauf, weil der Gesetzgeber es sozusagen haben will. Wir lösen mit Filee dieses Thema, also den Papierkram halt abzuschaffen, sowohl für Privatpersonen, über 200.000 Kunden, die sozusagen halt Filee nutzen, von der 76-jährigen Oma bis sozusagen dem jungen Auszubildenden, der halt keine Lust mehr halt hat auf den klassischen Leitsordner, wie man halt seit Jahren, Jahrzehnten etc. halt kennt. Und auf der anderen Seite im Endeffekt haben wir Geschäftskunden, die halt Filee nutzen, die sozusagen auch keine Lust halt haben auf den Ordner beziehungsweise angestaubte IT-Systeme, die in der Branche tatsächlich halt leider gang und gäbe halt sind. Wie gesagt, mit Filee am Ende des Tages wollen wir eine Welt ohne Papierkram halt schaffen, die besser ist, die einfacher ist und wo man mehr Zeit hat für die wichtigen Dinge.
Ja, mega spannend. Danke für dein Intro. CD-ROM, das ging, glaube ich, jetzt auch die Tage so ziemlich viral auf LinkedIn auch, also bezüglich der einen Bank, sage ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal überhaupt eine CD-ROM in meinen Laptop schieben konnte. Ist bei dir wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, ne?
Auf jeden Fall, genau. Also meine Rechner haben seit einigen Jahren und bei uns auch bei den Kollegen überhaupt keine Möglichkeit mehr, eine CD halt einzulegen. Aber CD ist ja sozusagen noch das Gute. Das Thema Papierkram in Deutschland ist einfach wirklich, wirklich katastrophal. Also der, muss ich das einfach mal so vorstellen, also der Haupt-Output-Kanal, man sozusagen differenziert in der Branche zwischen Kanälen, also digitaler Kanal, Kundenportal, beispielsweise App-Dokumente bereitstellen oder halt beispielsweise Brief. Und der Haupt-Output-Kanal bei einer Versicherung, bei den Banken ist halt auch im Jahr 2022 Brief, also eben nicht digital. Und das heißt, es geht um Milliarden von Dokumenten, die immer noch halt physisch rausgeschickt werden. Diese Posts gehen, wie gesagt, in den letzten Tagen, Wochen immer noch ziemlich steil auf LinkedIn, ne, beispielsweise. Man macht einen Bankantrag, ne, kriegt dann plötzlich 5 Briefe mit über 100 Seiten halt zugeschickt, weil es der Gesetzesgeber halt irgendwie so haben möchte. Ne, so als ein Beispiel. Oder irgendwie Faxen. Man muss irgendwie Faxe schicken mit der Techniker-App sozusagen. Also gibt es tausende Beispiele am Ende des Tages. Und am Ende ist einfach das Hauptproblem, dass es halt nicht die digitale Lösung halt gibt, worüber man Dokumente digital empfangen kann. Ich sage mal so, früher war es einfach. Ne? Früher gab es den Briefkasten, den hatte man zu Hause und da kamen seine Dokumente halt an. Ne? Das war sozusagen der Weg. Und mittlerweile ist es so, es gibt 1000 Kanäle. Es gibt irgendwie das Kundenportal, letztendlich halt der Bank gibt dort das Kundenportal der Versicherung, hat oft mal 2-3 Versicherungen. Das heißt, es gibt 3-4 Kundenportale. Wenn ich online was kaufe, kriege ich das in Regel per E-Mail halt zugeschickt. Ich habe Dokumente auf meinem Computer. Und ich könnte die Reise jetzt noch ein bisschen fortführen. Am Ende gibt es halt 1000 Quellen, wo man halt Dokumente heutzutage halt hat. Und das ist eigentlich das Problem, was wir sozusagen mit Filee halt lösen. Also du musst ja erstmal die Dokumente in eine Anwendung halt reinkriegen, um dann überhaupt die Übersicht zu schaffen, was ist da eigentlich zu tun? Muss eine Rechnung bezahlt werden? Muss ich den Vertrag etc. aufheben, um da mal reinzugucken später? Und dieses Problem lösen wir mit Filee halt für Privatpersonen, als wie gesagt halt auch für Geschäftskunden. Und wir haben auch noch ein anderes Produkt, kann ich nachher mal vielleicht 2-3 Sätze zu erzählen, wo wir sehr großen Unternehmen halt genau dabei helfen, wie man ja denn überhaupt mal so einen Prozess digital aufsetzt, sei es eine Baufinanzierung, was wir für eine Signalduna halt machen, oder Zählerstandsmeldung, ne, die wir halt beispielsweise für große Energieversorger mal digitalisieren.
Ja, da sprichst du echt ein riesiges Problem an. Vor allem in der heutigen globalisierten und digitalisierten Welt außerhalb Deutschlands. Gibt es halt auch immer mehr Leute wie mich zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt aus Deutschland arbeiten, sondern sich einfach mal entscheiden, aus dem Ausland zu arbeiten und dann trotzdem Leute in Deutschland brauchen, die regelmäßig mal Briefkastenbesuche machen, um die ganzen Geschichten dann einzuscannen für einen und dann, weil man einfach nicht anders an diese ganzen Dokumente rankommt. Also das ist auf jeden Fall ein Pain, den ihr da aber auch schon seit einigen Jahren löst. Also ich glaube 2011 habt ihr die ganze Geschichte gestartet, richtig?
Genau, also die Story von Filee hat irgendwie 2010 angefangen. Wir haben damals im Studium, ich sag's mal ganz offen, günstige Credit Points gesehen oder einen einfachen Weg, Credit Points zu finden gesehen. Es gab irgendwie 10 Credit Points für das Schreiben eines Businessplans, wo man irgendwie nur 20 Seiten liefern musste. Also dachten wir als, ich sag mal, naive Studenten, klar, das machen wir. Haben dummerweise dann festgestellt oder glücklicherweise festgestellt, dass da halt tatsächlich ein Markt ist und keiner sozusagen halt eine Lösung halt bereitstellt, die das Thema Papierkram im weitesten Sinne halt löst, für insbesondere Privatpersonen an der Stelle. Und dann haben wir gesagt, klasse, das machen wir. Ich habe mir also den besten Entwickler, den ich kannte damals, den besten Designer und den besten Marketingkollegen, den ich kannte damals, geschnappt. Und dann haben wir sozusagen halt Filee gegründet, 2011 letztendlich. Seit 10 haben wir angefangen. In der Zeit sozusagen war das ganze Thema Venture und Startup und so weiter noch extrem klein. Ich würde aus dem Bauch raus halt sagen, eine Faktor 100 sicherlich kleiner. Ich glaube, die einzigen Webseiten, die es damals zu dem ganzen Thema gab, waren wie deutsche Startups und Gründerszene. Viel mehr gab es nicht, ne, entsprechend. Also gar keine Informationen, ganz wenig Venture Capital. Und wir haben sozusagen halt Filee über die letzten 10 Jahre aufgebaut. Wir haben kein großes Venture Capital auch drin, bis heute nicht in der Firma. Wir haben einen strategischen Investor drin in der Company und haben es so halt letztendlich halt geschafft mit viel Arbeit, mit einem klasse Team etc. dort hinter. Und natürlich unseren Kunden, die uns einfach täglich halt Feedback halt geben an der Plattform. Wie gesagt, mittlerweile 200.000 Kunden halt zu haben. Wir wachsen enorm in den letzten Monaten, auch gerade aufgrund von, ich sag mal, Corona, aber das Wort verwenden wir heute nicht mehr, wollen ja nicht darüber reden. Wir wachsen enorm, weil, wie du halt sozusagen aus dem Ausland jetzt halt arbeitest, sind halt viele Menschen im Homeoffice lernen überhaupt erstmal was richtig geht, dass man plötzlich von zu Hause aus komplett arbeiten kann, weil es halt vorher gar nicht denkbar war. Und in dem Zusammenhang auch das ganze Thema Digitalisierung, also digital mit Dokumenten arbeiten, digital Dokumente suchen, nicht mehr alles ausdrucken und so weiter. Wir haben einen zunehmenden Digitalisierungsschub, der uns natürlich enorm zugutekommt.
Da hast du Also das Thema Feedback ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also das Problem, das ihr löst damals, war euch noch gar nicht wahrscheinlich bewusst wirklich, wie riesig dieses Problem ist, weil vor allem jetzt heute hast du nochmal einen ganz anderen Einblick in den Markt und du weißt halt wirklich, wie die ganzen Strukturen auch vor allem in den großen Unternehmen aussehen. Wie habt ihr wirklich validiert, dass dieses Problem nicht ein Problem ist, das ihr euch einbildet, sondern ein Problem, das wirklich existiert?
Weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ein Problem, das viele Gründer haben, die, ich sag mal, die mogeln sich das so zusammen, dass sie sagen, hey, dieses Problem existiert, wobei eigentlich keiner wirklich dieses Problem hat.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Also wir hatten, wie gesagt, damals sozusagen das Thema, dass wir relativ viele Analysen fahren mussten, weil, wie gesagt, der Markt halt sehr stark umkämpft war. Also wir haben natürlich auch Kapital gesucht, damals Fördermöglichkeiten gesucht etc. In dem Kontext haben wir uns sehr, sehr viel sehr damit auseinandergesetzt, also mit dem Markt, ne, was für Use Cases gibt es, im Endeffekt im riesen Exit-Tabellen hat aufgestellt, wo man sozusagen eine Lösung wie Filey halt braucht, haben es bewertet, haben Kundenumfragen gemacht, haben Tests etc. gefahren, haben unabhängige Statistiken etc. reingepackt. Und am Ende des Tages, das, was allen eigentlich klar ist, also keiner hat ja Lust am Ende des Tages auf eine Steuererklärung, keiner hat Lust sozusagen halt eine Rechnung zu bezahlen oder überhaupt einen Riesenvertrag etc. zu lesen. Das, was jeder sozusagen im Bauchgefühl hat, Papierkram macht einfach keinen Spaß, haben wir sozusagen dann auch mit Zahlen, Daten, Fakten halt validiert, einen soliden Businessplan damals hat aufgestellt, der natürlich nicht eins zu eins so aufgetreten ist, aber das ist vielleicht bei keinem Businessplan so. Und haben sozusagen damit dann halt Filey hat aufgebaut und immer wieder auch das Thema Kundenfeedback halt eingeholt. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass wir in unserem zweiten Office halt waren. Damals hatten wir gerade sozusagen unsere iOS-App gelauncht und haben sozusagen Usability-Tests durchgeführt, ne, mit Menschen, die wir eingeladen haben. Und diese die Themen, die Kunden uns damals sozusagen geschildert haben, haben uns die Augen geöffnet, ne? Die Kunden sind sozusagen über Themen halt gestolpert, über Probleme in der Anwendung halt gestolpert, die wir sozusagen als überhaupt nicht gesehen haben. Das heißt, wir haben immer wieder auch Kundenfeedback genutzt, zum Beispiel die Usability-Tests. Heute mittlerweile haben wir halt zigtausende Kunden, die halt täglich mit der Anwendung interagieren, die entsprechend sich neu registrieren, die mit unserem Support interagieren, also einen konstanten Feedbackstrom, den auch sehr intensiv in unser Produktentwicklungsprozess halt eingebaut. Und damit validieren wir bis heute eigentlich täglich, wo ist sozusagen das Kundenproblem, was muss man etc. halt lösen. In unserem Markt sozusagen spielt das ganze Thema UX und Einfachheit einfach eine enorme Rolle, was gar nicht so richtig messbar oftmals halt ist. Du hast in einem deiner Folgen vorher über das Thema Tracking gesprochen, was du mit einem, glaube ich, auch diskutiert hast. Da bin ich auch ein riesen Fan von, also Produkt-Tracking halt aufzusetzen, ganz gezielt, und den Wow-Moment halt möglichst schnell halt zu erzielen, ist enorm wichtig. Das war einer unserer ersten KPIs, die wir halt hatten. Also wie kriegen wir den Nutzer dazu, einfach möglichst schnell, möglichst viele Dokumente halt hochzuladen, ist quasi unsere Haupt-KPI für Filey, kann man sich vorstellen. Wenn Nutzer sich halt registriert und einfach nichts hochlädt, dann, naja, wird er wohl keinen Mehrwert haben in dem System. Und in dem Sinne ist das tatsächlich ein paar Ideen, die ich vielleicht eingegeben habe, wie man Dinge halt validieren kann.
Ja, schlüssig. Schlüssige Herangehensweise, würde ich mal sagen. und dann springen wir mal vielleicht, bevor wir uns an das Thema Onboarding mal heranwagen, nochmal einen Schritt davor. Wie habt ihr tatsächlich die ersten Kunden dann für euch gewinnen können? Was habt ihr da für Strategien in den Early Days gefahren?
In den Early Days, ja, da muss ich tatsächlich mal so ein bisschen in meinem Hinterkopf irgendwie mal wurscht, dass mir das alles noch einfällt. Aber wir waren damals extrem erfinderisch, sag ich mal. Ne? Wir hatten damals ein Gründerstipendium gehabt, waren irgendwie sozusagen zu dritt oder zu viert halt gefundet. Wir waren aber damals auch, wie gesagt, mit über 10, 15 Leuten in einem Ein-Mann-Office, ne? Also ein Raum-Office an der Stelle. Das heißt, das zeigt so ein bisschen unsere Erfinderischheit damals. Wir wussten halt ganz gut, mit dem Geld Menschen halt irgendwie anzuziehen, das wir halt hatten, den wenigen, was wir halt hatten, mit der großen Vision. Und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Dinge halt gemacht. Zum Beispiel weiß ich, wir sind in die Uni gegangen in Münster und haben sozusagen im Hörsaal Leute sozusagen angesprochen. Wir gibt den H1-Hörsaal irgendwie 300, 400 Leute halt dort drin. Wenn du dich da halt vorstellst, ne, und halt die Leute halt ansprichst, ne, Entsprechend sind tatsächlich halt dann echt viele haben sich halt registriert, weil Münster Nähe und irgendwas Besonderes und haben das halt ausprobiert. Sicherlich sind Studenten nicht die Hauptzielgruppe, aber von uns auch nicht die monetärsten relevant sind. Aber am Ende des Tages ging es uns initial auch nicht darum, sondern wir wollten halt eine gewisse Nutzerzahl halt überhaupt Feedback bekommen auf die Anwendung und haben das im Endeffekt halt gemacht. Und wir haben sozusagen lange Zeit sozusagen Nutzer organisch tatsächlich halt bekommen. Wir haben lange Zeit überhaupt kein Online-Marketing gemacht, fast über 5 Jahre nicht, also keinen Cent Richtung Online-Marketing halt ausgegeben. Und haben sozusagen relativ viel durch Veranstaltungen, durch ja einfach die Bekanntheit und auch das Thema sicherlich Weiterempfehlung unserer Nutzer konstant eigentlich Nutzer bekommen. Es war kein riesen Growth etc. zu sehen, aber es war ein konstanter Growth zu sehen, was für uns auch damals zu der Zeit vollkommen in Ordnung war. Und mittlerweile seit, ich würde sagen, roundabout 5 Jahren haben wir einen sehr, sehr starken Fokus auf das ganze Thema Online-Vermarktung, Funnel. Sehr viel mit Facebook, Instagram funktioniert für uns enorm gut, immer noch im Jahr 2022. Die Kollegen haben mir heute Morgen erstmal geschrieben, wieder aus dem Marketing, Marius Rohrs ist klasse, da soll man ein bisschen mehr reinstecken in diesem Monat am Budget. Ne? Und in dem Sinne sind wir mittlerweile, glaube ich, sehr professionell, was unser ganzes Vermarktungsthema halt betrifft. Die ersten Kunden mit Mundpropaganda von physisch offline was machen über einfach durchhalten. Letztendlich ein paar Blogposts haben wir gemacht. Physische Veranstaltungen waren damals dieses Thema. Wir hatten 3-4 Veranstaltungen eigentlich pro Monat, wo wir halt physisch waren. Und wenn man da ein paar Leute anspricht, da auf der Bühne steht, ein paar Dinge halt erzählt, den Aktenordner mal volle Pulle auf den Boden knallt, den Leuten zeigt, wie bescheuert das ist, so einen physischen Aktenordner quasi zu haben. Das sorgt tatsächlich halt für Registrationen in einem Maße, wo wir damals happy waren.
Das heißt, zusammengefasst, ihr wart damals Growth Hacker, ohne dass ihr wusstet, dass ihr Growth Hacker seid. Weil die Strategie ist Dropbox damals tatsächlich auch gefahren. Also ich kann mich erinnern zu meinen Uni-Zeiten, da ist Dropbox sehr aggressiv 50 Gigabyte in Kooperation mit Samsung an Speicherplatz vergeben hat an der Uni Dortmund. Und irgendwann mal hatte jeder Dropbox. Also auch wenn das nicht unbedingt der Target-Markt war, ich sag mal, so wie du es jetzt gesagt hast, ich sag mal, nicht das Target-Segment mit dem größten Ertrag. Diese Menschen gehen auch irgendwann mal später arbeiten. Und dann hat das auch, ich sag mal, später nochmal einen positiven Effekt auch für euch als Unternehmen. Ne? Und heute, genau. Wie ich raushöre, seid ihr online-marketing-technisch da sehr, sehr aktiv im Bereich dann Performance-Marketing. Und ich schätze mal, Content ist bei euch dann wahrscheinlich spielt auch eine große Rolle.
Ja, das Thema Content ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir haben auch in den frühen Tagen immer wieder Content versucht, weil das ja sozusagen am günstigsten ist. Uns ist das aber bis jetzt nie skalierungsfähig gelungen. Wir werden dieses Jahr nochmal einen großen Content Ansatz halt fahren. Bis heute tun wir das tatsächlich nicht in der Form und sehen da quasi auch einen enormen Wachstumsmarkt im Sinne von einer diversifizierten Marketingstrategie, wo die Leute halt herkommen. Aktuell ist quasi hauptsächlich das ganze Thema Performance, wie du es halt ansprichst, wobei, wie gesagt, bei uns, weil wir halt im kleinsten Unternehmensmarkt unterwegs sind, also man muss sich das so vorstellen, wir haben nicht die großen Enterprise-Unternehmen halt als Fokus. Alle Unternehmen quasi kleiner 50 Mitarbeiter ist quasi unser Kernmarkt. Die meisten Nutzer von Filee oder Businesskunden von Filee sind sozusagen kleiner 3 Personen. Das heißt, wir ziehen wirklich auf die kleinsten Unternehmen halt ab, beziehungsweise Privatpersonen. Da kommen wir her, da fühlen wir uns richtig wohl. Wir haben mittlerweile auch einige größere Unternehmen. Wir haben auch noch ein anderes Produkt, das sozusagen nur Enterprise macht, aber die Marketingstrategien und das, was ich eben ausgeführt hatte, da kriegen wir einfach super Kunden halt über die sozialen Netzwerke entsprechend. Wir haben sicherlich auch einen Vorteil, weil wir halt eben Filee nicht nur als digitales Produkt, als App sozusagen halt haben, sondern wir haben ein physisches, ein Hardware-Produkt. Das physische Hardware-Produkt nennt sich Filee-Box. Anfangs wurden wir dafür belächelt. Mittlerweile ist das Ding halt zum Patent angemeldet. Ist über 20.000 Mal verkauft worden. Ist ein Pappkarton, kostet irgendwie fast 50 Euro. Und die Leute sind begeistert, ne? Die meisten, die es entsprechend halt nutzen, weil es halt wirklich ein Problem löst. Und das Problem, was diese Filee-Box halt löst, ist, du musst ja irgendwie deine Dokumente halt scannen, ne? Und viele scannen halt abends, wenn sie von der Arbeit sozusagen halt fertig sind, ne? Gehen zum Briefkasten, nehmen ihre Dokumente und scannen sie beispielsweise. In Deutschland ist es meistens dunkel zu dieser Uhrzeit. Das heißt, wenn du im Dunkeln Dokumente halt scannst, und scannen heißt bei File mit einem Smartphone, nicht per Scanner in der Regel, ne, dann hast du immer eine schlechte Qualität. Und wenn die Qualität schlecht ist, dann funktioniert unser gesamtes System eigentlich nicht, weil File eine KI eingebaut hat, die dir automatisch deine Dokumente sortiert, automatisch sagt, das ist eine Rechnung, automatisch sagt, das ist der Betrag, automatisch sagt, das muss dann und dann bezahlt werden. Wenn das Foto schlecht ist, kannst du natürlich nichts dort rausholen. Also war es für uns essentiell, dass wir gute Bilder haben. Also haben sozusagen die Filey-Box, wenn man so will, ein Stativ auf den Markt gebracht, wo ich halt ja super einfach mein Smartphone oben drauflege, dann scannen kann. Und am Ende des Prozesses, und deswegen ist es auch archiviert, lege ich das Dokument nach dem Scannen halt in die Box und bin halt fertig. Ne? Das heißt, Scannen von Dokumenten geht innerhalb von 3 Sekunden. Ich muss das Dokument danach nicht abheften, auch ein Riesenproblem. Viele denken ja, okay, kommt ein Vertrag, ein Arbeitsvertrag oder was auch immer. Ich muss das Ding halt abheften. Musste nicht, schmeißt einfach in den Schuhkarton rein und bist fertig. Ne? Also mega, mega convenient sozusagen von der Denke her. Und aus Marketing-Sicht, wir waren ja eigentlich beim Marketing, kleiner Exkurs, Filey-Box, sorry dafür. Marketing-Sicht ist einfach das folgende Thema. Wenn du in den sozialen Medien Aufmerksamkeit generieren willst oder Online-Aufmerksamkeit generieren willst, dann musst du anders sein, musst irgendwie auffallen entsprechend. Und das Schöne ist, genau das ist die Filey-Box. Das Ding sieht ziemlich komisch aus, wenn du es dir halt anschaust. Ne? Sozusagen, du siehst irgendwie eine Werbung für einen Schuhkarton. Du denkst dir, was ist denn das? Ne? Sozusagen. Ne? Und das haben wir sozusagen für uns halt genutzt am Ende des Tages, dieses, was ist das? Neugier sozusagen der Menschen. Wir haben damals auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, nicht mit Kickstarter oder Indiegogo etc., sondern haben sie selber gestartet. Würden wir im Nachgang wahrscheinlich auch anders machen, aber sie war erfolgreich. Das heißt, ist ganz ganz witzig, weil du halt mit so einem ja bescheuert aussehenden Produkt Aufmerksamkeit der Menschen kriegst, und damit ist bis heute sozusagen die Filey-Box ein Teil unserer Marketingstrategie, wenn man so will.
Smart. Was macht denn, also was wären so 1-2 Tipps, die du da konkret hättest, wenn man ein bisschen sich diese Performance-Marketing-Schiene mal ein bisschen genauer anschaut? Was habt ihr so für euch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Growth Hacks, was habt ihr da so gefunden? Was funktioniert? Ja.
Also wir haben auf jeden Fall rausgefunden, dass Erfahrung unglaublich viel wert ist. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Agentur, die für uns das Thema macht, die Profis einfach in dem Thema sind. Wir haben früher das mal versucht, selber aufzubauen, ob das Wissen etc. Theoretisch ist es ja auch gar nicht schwer. Man klickt ein bisschen rum, macht ein bisschen Budgets und so weiter. Aber am Ende des Tages bin ich mittlerweile überzeugt davon, ist der Markt sozusagen so professionell geworden, der Wettbewerb so hart auf den Plattformen, dass du eigentlich die extrem weise bist, wenn du jemanden holst, der das entweder schon mal selber gemacht hat im anderen Unternehmen oder halt eine Agentur holst, die das sozusagen für dich macht. Das ist meine erste Erkenntnis von dem Markt. Wie gesagt, wir haben es lange auch sozusagen selber probiert, haben selber das Wissen aufgebaut, auch nicht unerfolgreich. Aber wenn du halt Profis draufsetzt, wo das einfach täglich gemacht wird, ist es viel effektiver. Das Zweite, was wir herausgefunden haben zu diesem Markt ist, und generell, wenn man ja wenn man Geld ausgibt, eigentlich ist genereller Tipp, würde ich mal sagen, KPI-basiert vorgehen. Es macht halt null Sinn, meiner Einschätzung nach, irgendwie Geld rauszuhauen, wenn du nicht weißt, was du überhaupt optimierst. Ne? Das heißt, für uns war wichtig, von Tag 1 an ein ganz, ganz klares Ziel zu haben. Ne? Ziel 1, was wir hatten im Marketing sozusagen, war Nutzerregistrierung nach oben zu treiben. Also nicht irgendwie Visits, nicht irgendwie Installs, war uns total egal am Ende des Tages, weil das sind sozusagen die KPIs, die oftmals die Plattform mitbringen. Wir wollten Registrierung haben. Das ist sozusagen halt ein Schritt weiter im Funnel, wenn man so will. Mittlerweile optimieren wir auf ROAS die Kampagnen, sodass die sich quasi selbst finanzieren. Wir kriegen damit automatisch Registrierung, wir kriegen damit automatisch Visits zu unseren Content sozusagen, aber wir optimieren die Kampagnen ganz stumpf im Endeffekt auf ROAS und fahren damit mittlerweile sehr, sehr gut, suchen eigentlich sozusagen mittlerweile nach anderen Kanälen, weil wir den Markt halt genug abgrasen sozusagen, also auf den sozialen Kanälen, und wir suchen eigentlich andere Audiences über andere Kanäle. Das ist das, wo wir aktuell am Ausschau halten, aber auf den Performance-Marketing-Bereich Agentur holen, Profis holen, klare KPIs definieren, die KPIs auch messen, und zwar nicht, einmal im Monat, alle 3 Monate, sondern einmal wöchentlich darauf schauen, weil der Markt ist extrem volatil, es gibt extreme Schwankungen, entsprechend ist das Wetter schlecht, entsprechend kaufen die Leute bei uns mehr, ist das Wetter gut, ne? Entsprechend ja, kaufen die weniger, Samstag ist ein schlechter Tag, warum auch immer, ne? Das sind alles so Dinge, die muss man die muss man fühlen, die muss man sehen. Und man ist viel zu weit weg, wenn man das Thema halt nicht vernünftig monitort und sich halt anschaut, ein vernünftiges, ja, KPI-basiertes Vorgehen hat, sich überlegt.
Das klingelt bei mir. Und das klingelt bei mir aus einem Grund. Es sind für mich praktisch, wenn ich das mal jetzt auseinandernehme, was du gerade gesagt hast, ganz viele, eine Reihe an ganz vielen Experimenten, die ihr auch irgendwo fährt, wo ihr, so verfahren wir selber auch. Wir machen jetzt nicht wirklich Performance, sondern wir machen Experimente in anderen Bereichen. Aber wir definieren auch mal ein ganz klares Ziel, das wir erreichen wollen. Das heißt, es muss sehr, sehr präzise definiert sein. Und es muss auch sehr, sehr präzise definiert sein, woran man dieses Ziel bemisst. Das heißt, die Success Metric praktisch, ne, was du auch gerade benannt hast. Und dann auch eine Beschreibung wirklich, was wird jetzt da überhaupt umgesetzt? Was soll umgesetzt werden? Und das Ganze nochmal ein bisschen genauer. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber wir geben den Geschichten auch immer einen gewissen Zeitraum, weil wir herausgefunden haben für uns so, okay, ich könnte jetzt bei einer Ad zum Beispiel, könnte ich das Ding eine Woche laufen lassen oder einen Monat laufen lassen und dann praktisch eine Bewertung anstellen. Weil da ist halt sehr, sehr wichtig, diese Klarheit zu haben, weil es kann sein, dass ich vielleicht sage, hey, nach einer Woche, das Ding funktioniert noch nicht, aber nach 3 Wochen funktioniert es dann auf einmal. Aber wenn ich das nach einer Woche schon abstelle, dann werde ich nie wissen, ob es nach 3 Wochen vielleicht hätte funktionieren können. Dann sind da noch ein paar Werte, die wir da zusammenrechnen, um zu priorisieren praktisch, was für Experimente wir machen. Das ist jetzt nicht zutreffend in eurem Bereich. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man das Ganze dokumentiert. Also dass man letztlich sich so, ich sag mal, so eine Art Datenbank aufbaut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch intern vielleicht macht, dass ihr in einem Jahr dann noch wisst, hey, diese eine Ad zum Beispiel haben wir schon mal ausprobiert und es hat nicht so gut funktioniert aus den und den Gründen. Macht ihr sowas?
Genau, also im Prinzip hast du ja die Datenbasis sozusagen zum Glück ja in den Plattformen selber. Ne? Das heißt, du siehst ja die vergangenen Ads und siehst ja auch die KPIs bei Facebook oder als Beispiel mal. Das heißt, an der Stelle haben wir das schon und sehe ich auch als sehr, sehr wichtig an, dass du halt die Learnings halt nicht verlierst, ne? Die du halt quasi generierst über die Zeit und sozusagen immer besser wirst. Genau wie du halt sagtest, den Kampagnen, den Anzeigen am Ende des Tages, die Zeit geben, die sie halt brauchen, um mal zu funktionieren, ist super wichtig. Macht sicherlich einen Unterschied, ob du halt am Black Friday oder zu dem Zeitraum halt versuchst, eine Kampagne zu starten oder halt im Hochsommer oder wann auch immer. Also der Zeitpunkt ist definitiv extrem relevant, wann du das halt machst. Wir ziehen mittlerweile auch im Marketing, es ist nicht mein Bereich, aber ich weiß es, die Best Performer natürlich halt raus. Ne? Wir haben in den letzten 2 Jahren halt gewisse Best Performer Ads, die wir immer wieder halt reinstreuen. Wir haben auch festgestellt, du brauchst extrem Content in den Performance-Marketing-Bereich. Also du musst, haben wir festgestellt, alle 6 Wochen eigentlich deinen Content austauschen, damit du überhaupt was Neues halt irgendwie halt hast, dich weiter halt abheben kannst. Das heißt, wir schauen eigentlich die konstant nach, welchen neuen Content können wir im Performance-Marketing-Bereich halt reinbringen, um dann entweder andere Nutzersegmente oder Nutzersegmente, die wir vielleicht schon vor 2 Jahren mal angesprochen haben, wo die App nicht funktioniert hat, dann halt nochmal abzugrasen, ne? so von der Denke halt her. Mhm. Und in dem Sinne machen wir laufend, wie du sagtest, halt als Experimente, versuchen Erkenntnisse dort halt rauszuziehen. Super wichtig. Letzten Tipp, den ich noch habe, dann bin ich auch fertig zu dem Thema, ist, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man sich eine Agentur halt holt oder jemand Externes halt holt und sagt, die machen das schon. Das ist grundsätzlich gute Denke, ist klasse im Sinne von Aufgabenverteilung, klar, Zuständigkeiten und sicherlich auch im Sinne von frischen Blick auf ein Thema kriegen. Was ich aber auch feststelle, ist, man verschenkt enorm Synergieeffekte. Ne? Also beispielsweise, was wir immer wieder regelmäßig halt machen, ist, den Content, der dann tatsächlich an Endkunden oder an Unternehmenskunden ausgespielt wird, von der Agentur immer wieder auch anzuschauen, mal zu bewerten entsprechend und sagen, würden wir darauf klicken, denken wir, dass unsere Kunden da drauf klicken würden. Insbesondere, wir haben so ein kleines Sales-Team intern, sind das die Argumente, die wir sozusagen halt auch loswerden. Weil am Ende des Tages optimieren ja diese Performance-Marketing-Kanäle mittlerweile sehr stark sich selbst. Ne? Das heißt, du packst da irgendwelche Argumente drauf mit 20 Variationen und Facebook spielt das Ding ja selber halt aus. Ne? Und immer wieder halt auch einen Blick sozusagen aus anderen Abteilungen des Unternehmens, sei es vom Marketing, sei es vom Produkt, ne, und so weiter oder Sales, mal drauf zu kriegen auf tatsächlich das, was den Menschen über so einen hochautomatisierten Performance-Marketing-Ansatz ausgespielt wird, halte ich für super wichtig. Also nicht in Silos denken, nicht die Agentur einfach machen lassen, sondern immer wieder auch mal drauf zu schauen und mal Hand aufs Herz, kann die Ad überhaupt performen? Ne, in dem Sinne, oder glaubt man daran? Ne? Gibt auch Sachen, wo man denkt, okay, kann nicht, aber tut es, auch okay. Aber oftmals so gesunder Menschenverstand, um mal drauf zu schauen, finde ich super wichtig.
Kann ich nur zustimmen. Wir definieren genau aus diesem Grund die Experimente, so wie ich das gerade geschildert habe, und teilen das immer vorab mit den Kunden, damit sie auch ihr Feedback geben, weil das ist auch ungemein wichtig, weil letztlich, ich sag mal, wir als Agenturinhaber, wir können uns nur zu einem gewissen Grad in diesen Use Case erstmal reinarbeiten, und dann braucht es einfach Zeit, bis man diese ganzen Details einfach auch erfährt, ne? Und der Gründer beziehungsweise die Gründer sind da viel tiefer in der Materie, und das Wissen ist einfach so wichtig. Das habe ich gemerkt, wo ich, also die letzten Jahre habe ich in der Kryptoindustrie eigentlich fast nur gearbeitet, die letzten 6 Jahre. Und oft mit traditionellen Marketingagenturen gearbeitet. Und die haben das auch aus einer Marketingbrille betrachtet, wobei der Kryptomarkt ganz anders funktioniert. Erstmal sind sie sehr, sehr datensensibel. Krypto-Leute wollen absolut keine E-Mail-Adresse abgeben. B, Facebook und Co. Per Richtlinie von den ganzen sozialen Plattformen eh nicht erlaubt. Das heißt, da muss man eh kreative Wege finden. Und ich sag mal, da habe ich es halt erlebt, dass die Unternehmer zum Teil das dann den Agenturen überlassen haben und dann ordentlich Geld verbrannt haben. Das dann halt, weil dieses Zusammenspiel nicht stattgefunden hat. Und deswegen verstehe ich absolut deinen Punkt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit den Agenturen in sehr, sehr intensivem Austausch steht. Spannend. Und jetzt seid ihr praktisch auf Ausschau nach weiteren Kanälen. E-Mail-Marketing, habt ihr sowas mal ausprobiert? Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo ich viele schon kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, habe ich gemacht, hat nicht funktioniert. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, was sie gemacht haben, dann habe ich auch verstanden, warum es nicht funktioniert hat, weil sehr, sehr viele manuelle Prozesse zum Beispiel, oder dann gehen E-Mails an irgendwelche Info-Ads raus oder so ein Kram. Verschiedenste Sachen.
Genau, also in der Tat sind wir da noch so ein bisschen blank unterwegs an der Stelle, hat aber auch einen bewussten Hintergrund. Wir müssen bei den Kosten extrem aufpassen. Wir haben ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Wenn man auf unsere Webseite halt geht, bieten wir ein Freemium-Modell halt an. Das heißt, man kann grundsätzlich Fili kostenlos nutzen. Die meisten Nutzer nutzen es auch kostenlos. Wir haben eine Premium-Rate von roundabout 4%, sind damit auch happy sozusagen damit. In dem Sinne müssen wir halt auf die Customer Acquisition Costs schauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt für uns. Das heißt, wir schauen halt einfach, wo kriegen wir die Kunden am günstigsten her. Zweiter Punkt ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für das Thema E-Mail funktioniert. Zweiter Punkt ist das Thema Sicherheit und Datenschutz. Wir sind ja in einem extrem sensiblen Umfeld unterwegs. Wir verarbeiten das Heiligste, was viele halt haben an der Stelle. Wir haben Dokumente in den Akten, wir haben das Leben. Da sind Gesundheitsdaten drin, Finanzdaten drin, persönlichste Informationen. Wir tun sehr, sehr viel mit dem Thema Verschlüsselung auf unserer Seite, was wir technisch halt können. Also wir können beispielsweise als Anbieter nicht an die Dokumente unserer Kunden halt dran. Wir versuchen, das ganze Thema Datenschutz bestmöglich halt zu handeln. Also zum Beispiel auch keine Werbung in der App halt zu haben oder solche Dinge. Wir machen relativ viel, was das betrifft. Und wir müssen, gerade was das Thema E-Mail betrifft, E-Mail-Marketing betrifft, zum Beispiel aufpassen, dass wir nicht als Spam sozusagen halt wahrgenommen werden oder irgendwie unser Standing im Endeffekt kaputt machen als seriöses Unternehmen. Ne, mal als Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich bekomme selber relativ, jeder bekommt ja relativ viele E-Mails etc. zugeschickt, und wenn ich halt, wenn das halt nicht gut ist oder ich als Spam wahrgenommen werde und die Conversion-Rate beim E-Mail-Marketing ist ja einfach nicht extrem hoch, ist ja auch der Natur der Sache geschuldet, es geht über Gesetz der großen Zahlen, muss man einfach aufpassen, dass man seine Marke nicht kaputt macht. Ich denke, wir werden das irgendwann tun oder irgendwann mal ausprobieren, weil es ist halt ein Kanal im Marketing-Mix, der sicherlich auch Potenzial hat und in dem Sinne auch gut funktioniert. Wir denken aktuell eher Richtung Display tatsächlich nochmal nach, gerade im Business-Bereich, wo wir einen klaren Suchtraffic auch haben, den wir abfangen werden. Das sind so eine der nächsten Dinge, die wir entsprechend halt tun werden. Und was wir ebenfalls festgestellt haben für unser Produkt, ist das Thema tatsächlich TV und Radio. Beispiel, wir waren vor einiger Zeit mal in so einer Gründershow, whatever, schlechteste Sendezeit überhaupt und nicht Höhle des Löwen, also eigentlich, ja, würde man sagen, kommt nicht viel bei rum. Mein Mitgründer, der Eike, hat aber präsentiert, quasi irgendwie 10 Minuten Auftritt oder sowas. Und du hast dann einfach gesehen, wie die Verkaufszahlen in diesen 15 Minuten und danach insbesondere einfach in die explodiert sind. Das ist einfach Wahnsinn, ne, entsprechend. Das heißt, wir stellen halt fest, dass du mit unserem Produkt sehr wohl auch Richtung Masse halt gehen kannst und da einfach dann auch Käufe und so weiter halt produzieren kannst, was man im Freemium-Modell gar nicht selbstverständlich ist, weil es ja eigentlich auf Free und sozusagen Referral und so weiter halt ausgelegt ist und ausprobieren. Funktioniert für uns aber extrem gut. In dem Sinne, ich habe E-Mail-Marketing gedanklich gerade nochmal bei uns bei mir auf meine Liste gesetzt, aber wahrscheinlich werden wir es eher später ausprobieren als früher.
Hast ein sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen. Darauf wollte ich auch eigentlich abzielen, dass du eben diese Punkte ansprichst. E-Mail-Marketing wird oft als dieser Kanal verstanden, wo man, ich sag mal, einfach eine Liste von 1000 Leuten vollspammt mit der gleichen Nachricht, die vielleicht nicht unbedingt personalisiert ist, die vielleicht gar nicht sinnvoll ist auch. Und ich beziehe mich ja auch nur auf das Segment B2B jetzt. Wie wir das denken, ist zum Beispiel, dass man ein Unternehmen nie in Silos unterteilt. Das heißt, man hat jetzt die Produktschiene zum Beispiel und man hat die Marketingschiene, sondern wir versuchen mal Produkt und Marketing zu kombinieren. Das Beste ist halt, wenn dann dein Produkt, also unserer Meinung nach, Product-led Growth, also das heißt, man wächst über das Produkt und man schiebt das praktisch nur ein bisschen an. Was ich damit meine, ist, wir versuchen gewisse Features, vor allem bei Freemium-Modellen, wenn es möglich ist, auszulagern, manchmal auch über simple API-Kommunikation kann man gewisse Funktionalität manchmal einfach auslagern, dass man Leuten ermöglicht, gewisse Funktionen durchzuführen, ohne dass sie sich erstmal anmelden müssen. Das heißt, wie zum Beispiel WeTransfer, da musst du dich nicht anmelden, sondern da kannst du einfach was anhängen, kannst du jemand anders zuschicken oder kannst du dich einfach runterladen. Und so entsteht ein Kontakt zu dem Produkt, ohne dass man sich irgendwie anmelden muss, committen muss. Ne? Das Einzige, wofür du sorgen musst, ist, dass Leute für Awareness praktisch, dass Leute davon wissen. Das heißt, du senkst das Commitment auf ein absolutes Minimum. Und das ist etwas, womit wir ziemlich guten Erfolg haben, was ihr euch vielleicht anschauen könnt, ist, wie kann man das Produkt an sich, wie kann man ein Feature, das relevant ist, weil ihr habt ja so viele Daten auch, ne? Was relevant ist, was ihr eben Freemium rausgibt, wie kann man das auslagern, ohne dass jemand ein hohes Commitment leisten muss mit einem Login? Und wie kann man dann über, sei es E-Mail-Marketing, sei es ein anderer Kanal, dieses Feature als Lead Magnet ansehen und es dann pushen und dann einfach Leuten sagen, hör mal zu, hast du ein Dokument, das du digitalisieren musst? Hier kannst du es einfach mal einloggen. Ne? Wie auch immer das dann letztlich aussieht, die Copy, ne? Das ja auf jeden Fall nicht irgendwie so eine Sales-Copy oder sowas ist, ne? Aber so denken wir E-Mail-Marketing, anstatt eher, dass man so auf dieses traditional E-Mail-Marketing in diesem Sales-Approach, davon halte ich nicht so viel. Das funktioniert einfach nicht. Das ist echt spammy. Okay. Und dann gehen wir mal jetzt endlich mal zum Thema, wo ich schon die ganze Zeit darauf eingehen möchte. Onboarding. Hast du eingangs schon sehr, sehr interessante Sachen gesagt. Onboarding und Activation vor allem. Was ist eure Metrik nochmal zur Wiederholung, auf die ihr da besonders achtet?
Genau. Also du hast ja gerade vielleicht mal kurz anzuknüpfen an das Thema, weil das für mich auch mit dem Onboarding halt zusammenhängt. Wir haben, glaube ich, unseren Onboarding-Flow bei Friday, also Onboarding bezeichnet aus unserer Perspektive, jeder versteht ja was anderes darunter, den Punkt, wo Kunde kommt quasi irgendwie auf unsere Website oder einen App-Store, bis hin zu, er hat sich registriert, ne? Erster wichtiger Punkt, hat es überhaupt getan. Zweiter Punkt ist, im Endeffekt, er ist aktiv geworden. Ne? Also bei uns Minimum, er hat ein Dokument halt hochgeladen und dann geht es halt weiter Richtung Kunden halten, also den Churn einfach zu verhindern. Aber im Prinzip optimieren wir in Schritt 1 immer wieder das Thema Registrierung, ne, bei uns, Auch da im Endeffekt sind wir laufend einfach am Testen und am Schauen, sind die Zahlen halt gut genug, ne, entsprechend von den Leuten, die die App installieren, bis hin zu die sich registrieren. Singles sind auch super wichtig im Endeffekt halt anzubieten. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, ne, um da sozusagen halt nicht auch in diesen ganzen Datenschutzthema halt reinzukommen, weil wenn du dich halt mit Apple anmelden kannst oder mit Google, dann steht halt immer so ein gewisser Beigeschmack, dachten wir. Haben herausgefunden, ist tatsächlich nicht so. Die Leute, die halt quasi sehr auf ihres Thema Datenschutz und Sicherheit achten, die registrieren sich mit Nutzername, Passwort und haben halt 2 Klicks mehr. Und die Leute, die es eher convenient haben wollen, machen auf dem Android halt eben mit Google einloggen und auf Apple dann halt mit Apple einloggen. Und sicherheitstechnisch kleiner Exkurs, ist das auch gar nicht so verkehrt, was da passiert. Also Google hat da nicht Zugriff auf die FIDO-Dokumente. Das ist sowas, was wir Richtung Onboarding im Endeffekt halt denken. Was für mich noch ein weiterer Punkt ist, was wir tun, ist, wir haben einen sogenannten FIDO-Bot im Einsatz. Ein FIDO-Bot ist im Prinzip ein In-App-Messaging-System, was sehr personalisiert und auch time-based etc. halt schaut, was macht der Kunde wann, wie, wo. Ne? Das heißt, keine Ahnung, du hast ein Dokument noch nicht hochgeladen, nach einem Tag kommt der FIDO-Bot und sagt, hey, lieber Nutzer, hast du nicht gesehen, wie du Dokumente hochladen kannst, probier doch mal die Mobile-App, ne? Das Beispiel halt auch. Oder wir haben viele Nutzer, die gar nicht wissen, dass wir sozusagen am PC auch verfügbar sind, wobei man dazu wissen muss, die meisten Business-Leute, gerade auch jetzt hier im Homeoffice-Zeiten, machen halt eben ihren Papierkram nicht per Smartphone irgendwie, sondern machen ihren Papierkram am PC. Ne? Das heißt, überhaupt den Hinweis, denen zu geben, guck mal, wir machen eine Web-App, log dich da nochmal ein, ist eigentlich viel cooler, ist halt super wichtig. Und so haben wir Stand heute an die 30 personalized Onboarding-Messages, die halt, time-based, usage-based ausgespielt werden, um sozusagen da einfach dafür zu sorgen, diesen Wow-Moment beziehungsweise überhaupt, dass das Onboarding halt im Endeffekt halt durchzuziehen. Im Business-Bereich, was für uns tatsächlich ein neuer Bereich ist, around about 10% unserer Kunden sind Business-Kunden, ist es so, dass wir auch sehr stark auf das Thema persönlichen Kontakt halt auszielen. Das heißt, wir bieten jedem unserer Businesskunden ein persönliches Onboarding-Gespräch halt an, weil wir denken, die Zeit ist einfach gut investiert, ne, entsprechend 15 Minuten mit dem Kunden etc. zu sprechen. Das lohnt sich am Ende des Tages halt für uns, wenn er halt bleibt. Und da ziehen wir sehr, sehr stark darauf ab, sprich mit uns, wir helfen dir bei der Einrichtung etc. Das ist für uns auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Businesskunden einfach so ungeduldig halt sind und das Thema persönlichen Kontakt von den wenigsten digitalen Unternehmen halt angebunden werden. Oder ich weiß nicht, ob du schon mal von Facebook kontaktiert wurdest, dass sie dir helfen, wie du Facebook benutzt, mal so als absurdes Beispiel. Aber man ist es gar nicht mehr so richtig gewohnt im digitalen, ich sag mal, privaten Umfeld. Und unsere kleineren Geschäftskunden ticken eher wie so Privatleute, sage ich mal, von der Denke halt her. Und die schätzen den Service, wenn wir den anbieten, ne? Sprich doch mal mit uns, lass dir helfen bei der Einrichtung, lass dir helfen, wie du dein File strukturierst, welche Ordner du anlegst, wie du Berechtigungen vergibst, wie du vielleicht datenschutzkonform das Ganze halt betreibst. Die haben ganz viele Fragen und in dem Kontext versuchen wir denen zu helfen. Wir haben auch viele automatisierte Punkte halt drin, also einen sehr guten Helpdesk, entsprechend Richtung Chatbot auch einige Thematiken, dass die Leute halt im Self-Service Fragen finden, aber wir bieten aktiv den ja persönlichen Kontakt halt an.
Das habe ich sehr lange nicht mehr gehört, tatsächlich. Also das machen tatsächlich sehr, sehr wenige Unternehmen, würde ich behaupten. Und wenn das Unternehmen machen, dann sind das oft auch hochpreisige Softwarelösungen. Aber ich finde das super. Ich denke mal, das hilft. Konntet ihr da irgendwie so Messungen machen hinsichtlich Churn und Retention, inwiefern ihr dadurch, ich sag mal, Churn reduzieren konntet?
Na, ich sag's mal so. Es ist so, dass eigentlich fast jeder, der so einen Onboarding-Call hatte, gekauft hat, ne? Also ich denke, das ist eigentlich die beste KPI, die wir halt sehen. Ne? Das heißt, man sieht halt, Leute haben Onboarding-Gespräch gehabt, wir haben intern so ein Channel, du kriegst mit Onboarding-Gespräch, du siehst 5 Minuten später oder während des Calls noch gekauft, genau die Mailadresse sozusagen. Ne? Also du siehst sehr, sehr genau, dass die Leute halt diese Onboarding-Gespräche eigentlich nutzen, um so den letzten Zweifel eigentlich halt irgendwie zu lösen. Die wissen eigentlich fast alles, das ist auch total Phänomen. Eigentlich wissen die manchmal sogar oftmals mehr als wir selber, haben sich das alles angelesen entsprechend, wollen einfach nur nochmal einen Menschen haben, der ihnen sagt, ja, so ist es, alles gut. Und in dem Sinne ist das schon echt für uns wertvoll und wir werden das beibehalten. können uns auch vorstellen, das mit Partnern zu skalieren, künftig, also gerade auch für dann größere Unternehmen, wo dann einfach mehr Fragen, mehr Supportbedarf halt da ist, Partnermodelle aufzusetzen, wenn das mal Probleme macht. Aber das sind so Dinge, die wir als extrem werthaltig rausgefunden haben.
Ich habe gestern tatsächlich eine Podcast-Aufnahme zum Thema Onboarding noch gehabt, wo wir uns auch über das Thema Checklists im Onboarding-Prozess beziehungsweise was bei euch nachgelagert jetzt, so wie ihr das ist, definiert kommt, das Thema Checklist praktisch, dass der Mensch dann sieht, hey, das sind die Tasks, die ich noch erfüllen muss, damit er aus unserer Sicht, aus Unternehmersicht als aktivierter User gilt und aus seiner Sicht, hey, er hat das Produkt so genutzt, wie es halt gedacht ist. Ja? Benutzt ihr so etwas?
Im Prinzip macht das unser Bot, ne? Also unser Fally-Bot ist so ein Mix quasi aus dem Ganzen. Das ist zum einen ein Messenger, du kannst auch quasi direkt chatten damit mit unserem Support oder mit dem technischen, also Chatbot, der dahinter ist. Du hast aber auch Checklisten dort drin, gerade zu Anfang. Du musst oder solltest halt deine Adresse angeben in Fily, weil dann einfach die Erkennung besser ist, kann man sich vielleicht vorstellen. Wenn wir wissen, das bist du, ne, entsprechend, du wohnst da und da etc. oder deine Firmenadresse ist das und das, finden wir natürlich viel einfacher raus, dass das Dokument, ne, von dir ist, sozusagen, oder an dich geht. Ne. In dem Sinne haben wir solche Checklisten, nicht nur dafür, sondern auch für, hast du einen Google-Account oder sorry, nicht einen Google-Account, sondern einen Cloud-Account angeschlossen, weil wir zum Beispiel auch verknüpfte Dienste wie Dropbox, ne, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, oder auch einen E-Mail-Service halt connecten kannst mit Fily, dass du damit Dokumente in Fily halt importieren kannst. Die meisten Dokumente, die wir mit Fily verwalten, sind digital, die kommen aus digitalen Quellen, Kundenportalen und Co. Deswegen haben wir in unserer Checkliste natürlich drin, connecte doch mal den und den Service, damit die Dokumente automatisch dort etc. reinkommen, bis hin zu, ganz wichtiger Punkt ist Collaboration, ne, im kleineren Teams. Hast du deinen Steuerberater schon eingeladen? Hast du deine Ehefrau oder Mann oder Partner, was auch immer, schon eingeladen, den im gleichen Haushalt etc. Lebt? Wie funktioniert das? Das heißt, wir haben relativ viele Checklisten. Was wir nicht machen aktuell, ist dem Kunden eine große Checkliste zu geben. Das werden wir irgendwann nochmal A und B testen, weil wir eher denken, gib den Kunden lieber Häppchen, ne? Erinnere ihn lieber, dass da noch was zu tun ist, und nichts überfordern. Wir werden irgendwann das nochmal A und B testen, diesen Completion Level quasi anzuzeigen, also dein Profil oder dein Account ist so zu 80% ready oder 50%, um sozusagen das zu zeigen, du musst noch was tun, damit du unser Produkt überhaupt vollständig sozusagen nutzen kannst.
Spannend. Den Bot, den du jetzt oft angesprochen hast, ist das jetzt was ihr selbst custom irgendwie entwickelt habt oder ist es eine Softwarelösung, die ihr da nutzt?
Schön, dass du es ansprichst. Wir sprechen jetzt schon sehr lange und uns ist es gelungen, quasi unseren Haupt-Revenue-Stream und unser zweites Produkt komplett zu verschweigen, was für mich vollkommen okay ist. Unser zweites Produkt ist unter anderem genau das, was du gerade gefragt hast. Denn wir haben festgestellt, ein reines Dokumentenmanagementsystem zu bauen, reicht halt nicht, um die Welt vom Papierkram zu befreien, sondern wir müssen das Thema weiterdenken. Wir müssen quasi eine Lösung schaffen, wie man künftig eigentlich Informationen austauscht, weil was steht auf so einem DIN A4-Dokument drauf, was steht auf einem Kassenzettel drauf? Das sind eigentlich Informationen, das sind Daten. Und wir sozusagen bauen mit Fily Conversations, so heißt das Produkt, mit den Kollegen von Synco, eine Lösung, die sozusagen halt Kundenkommunikation der Zukunft bereitstellt, so nennen wir das. Und das Produkt hat über 20 Module, die man nutzen kann, unter anderem ein Chatbot, unter anderem auch mobile Formulare, unter anderem Checklisten, unter anderem E-Mail-Kommunikation, weil die Leute halt eben nicht nur in-App letztendlich halt kommunizieren, sondern auch über E-Mail und andere Channel wie WhatsApp und so weiter eingefangen werden müssen. Und das Produkt ist aktuell natürlich unsere Cash-Cow, wo wir Enterprise-Unternehmen, Großunternehmen, eine Signal-Duna, eine Dekusa-Bank, ne, Banken etc. drauf haben, die damit digitale Customer-Journeys halt erstellen, wie einen Reisekostenprozess, wie eine Reise, wie eine SEPA-Lastschrift, wie eine Baufinanzierung, überall Prozesse, wo man Dokumente braucht, überall Prozesse, wo man Kommunikation braucht, ne. Gerade kann man sich vorstellen, wenn man so eine Finanzierung abschließt von einem Haus, ich weiß nicht, wer der eine oder andere sich damit schon mal beschäftigt hat, da werden ja etliche Unterlagen gebraucht, von vielen hat man noch nie was gehört, hat wahrscheinlich 1000 Fragen, wie das alles funktioniert, man muss kommunizieren und wir bieten halt am Ende des Tages dafür eine technische Lösung an, die sich so ein bisschen anfühlt wie ein WhatsApp-Kanal, aber von uns geowned wird als Kanal, datenschutzkonform ist, viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, um damit sehr, sehr effizient Daten, Dokumente, datenschutzkonform, sicherheitskonform, privacy-konform einzusammeln von Endkunden, von kleinen Unternehmen, um damit zum Unternehmen zu bringen. Unternehmen sparen damit enorm Geld, wenn sie sowas halt einsetzen, weil einfach ja das Abtippen sozusagen wegfällt. Ne? Wir haben tatsächlich halt Unternehmen, die, ja, wir haben es initial gesagt, passt vielleicht ganz gut, CDs verschicken, ne, oder irgendwie 30-seitige Dokumente verschicken. Das Problem ist ja oftmals, diese Dokumente kommen ja auch wieder zurück, ne, zu den Unternehmen, so eine Checkliste, so ein Formular etc. Und dann sind dann arme Menschen, die das halt abtippen müssen und ja, wo dann Rückfragen etc. da sind, und mit unserem Produkt können wir das halt digitalisieren. Und der Filibot setzt natürlich auf dem Produkt auf. Eat your own dog food, oder wie man irgendwie so schön sagt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Probiert euer Produkt aus, nutzt euer Produkt selber. Mega wichtiger Tipp, wir nutzen natürlich Filey als Dokumentmanagementsystem intern auch mit unseren knapp 30 Leuten, ne, machen da Rechnungsfreigabeprozesse drüber, machen darüber Vertragsmanagement, Mitarbeiterkommunikation, also Arbeitsverträge, ne, alles über Filey sozusagen. Und unser zweites Produkt, was ich am Ende mal kurz ganz grob umrissen hat, wie gesagt, das Filey Conversations heißt das Produkt, ist es so, dass wir das natürlich ebenfalls nutzen, unter anderem für den Filey-Bot, unter anderem für unser Onboarding.
Ja, ich glaube, das geht sogar weiter, das mit dem Bot, da seid ihr ja auch irgendwo in der Referral-Stage, in der Revenue-Stage, in dem ihr, ich sag mal, was du gerade angesprochen hast, hey, hast du den Steuerberater zum Beispiel schon eingeladen, oder hast du den und den schon eingeladen? Das heißt, das spielt das Ganze ja auch nochmal zu anderen potenziellen Kunden dann nochmal aus, sage ich mal. Ne? Das heißt, wahrscheinlich ist das auch ein cooles Referral-Vehikel.
Du hast unsere Strategie erkannt, genau. Also jeder Enterprise-Kunde, den wir halt gewinnen, ne, sei es halt irgendwie eine Bank, sei es ein Energieversorger, ne, sei es halt eine Stadt, ne, wir sind im öffentlichen Bereich damit unterwegs, nutzt nicht nur den schicken Prozess, ne, den wir halt denen bereitstellen, also digitales SEPA-Formular als Beispiel, sondern, naja, sieht relativ klar, dass diese Software von Filey kommt und er natürlich dann das Dokument, oftmals generieren wir Dokumente, entsprechend irgendwo speichern kann. Und das Naheliegendste ist natürlich, das in seinem Filey-Account zu speichern, beispielsweise. Genau das Gleiche mit einem Steuerberater. Also viele unserer Kunden sind es leid, sozusagen dem Steuerberater den Pendelordner vorbeizubringen. Also heißt das, dass man sozusagen physisch da irgendwas was bereitstellt oder Papierweitwurf betreibt mit den Unterlagen, die der Steuerberater irgendwie noch haben will. Und das hätte ich gerne noch und das hätte ich gerne noch. Und erkennen einfach die Mehrwerte von einem System wie Filey, wo man ja, digital die Dokumente bereitstellen kann. Und wenn das dem einen oder anderen Steuerberater gefallen hat, naja, dann empfiehlt der Steuerberater das natürlich halt auch anderen Mandanten und so weiter. Das heißt, wir versuchen natürlich immer wieder das Thema Referral halt reinzubringen. Wir für uns das so ein bisschen auch Ansätze wie Richtung Viralität etc. halt gehen können. Weil am Ende des Tages ist natürlich so ein Referral, eine Empfehlung, einfach das günstigste, der beste Kanal, wenn es um das Thema Skalierung halt geht.
Absolut, absolut. Vor allem in Anbetracht der, ich sag mal, des Fokuses auf die Custom Acquisition Cost, weil es ein niedrigpreisiges Produkt ist, ne, ist es halt extrem wichtig. Aber ich glaube, das war auch ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Also ich glaube, wir sind echt jetzt alle Stages einmal durchlaufen. Das zweite Produkt muss ich mir tatsächlich ein bisschen genauer jetzt nochmal anschauen. Hast mich da jetzt gehuckt, würde ich mal sagen.
So soll es sein.
Genau. Deswegen, also ich sage erstmal riesigen Dank an dich, dass du heute hier warst als Gast. Schätze ich echt sehr wert. Und ich sage auch Dankeschön an die Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke mal, ihr habt wieder viel Mehrwert mitbekommen, diesmal von Marius. Und wenn ihr da mehr Fragen zu habt, schaut euch Filey an. Ich denke mal, sonst könnt ihr Marius auch auf LinkedIn erreichen oder ich denke mal, über das Kontaktfeld könnt ihr auch Kontakte aufbauen zu Filey, falls ihr da Fragen habt zum Produkt. Genau, sonst gibt's von meiner Seite aus nichts zu sagen. Ich sag Danke an alle involvierten Parteien und überlasse dir das letzte Wort, so wie wir das immer machen. Der Gast hat immer das letzte Wort als Dankeschön, falls du noch irgendwas kommunizieren möchtest. Sonst sage ich schon mal meinerseits, ich bin raus. Ciao.
Ja, Ford, vielen Dank für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Hat Spaß gemacht an der Stelle. an die Zuhörer ebenfalls vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dass ihr sozusagen mir, der sehr, sehr schnell geredet hat, ich weiß, es tut mir leid, über 50 Minuten gefolgt seid an der Stelle. Wer Fali ausprobieren möchte, geht gerne auf unsere Webseite, probiert es aus oder schreibt mich über LinkedIn an. Ich habe sicherlich noch ein paar Gutscheine irgendwo rumliegen für Fali, für unsere Fali-Box oder auch für unsere anderen Produkte. Schreibt mich gerne an, wenn ihr dort Interesse habt. Am Ende des Tages braucht jeder ein Dokumentenmanagement-System, so nüchtern das klingt, oder einfach eine Lösung, um den Papierkram loszuwerden. Schreibt mich gerne an. Und an der Stelle vielen Dank und allen erstmal noch einen schönen Tag.